Der nächste Evolutionsschritt wird sein, das erleben wir jetzt schon seit 1 bis 2 Jahren, dadurch, dass die Algorithmen und die Datenbanken der DJ-Software, der großen 3 DJ-Softwares immer besser werden, ist es so, dass die Vorschlagsfunktion auch immer wichtiger wird, was ein Riesenproblem ist, weil das führt zu einer totalen Homogenisierung der DJ-Sets in den unterschiedlichsten Clubs weltweit. Das heißt, alle spielen das Gleiche, weil die DJ-Software dir sagt, so in 80% der Fälle haben, wenn die Edit lief, DJs den Track danach gespielt.
Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Mashup Germany unterhalten. David Wessel, den man hauptsächlich unter seinem Künstlernamen Mashup Germany kennt, ist DJ-Produzent und Musikredakteur. Neben seiner Bekanntheit als einer der führenden internationalen Mashup-Produzenten kennt man David durch seine musikalischen Jahreszusammenfassungen Top of the Pops, die unter anderem jedes Jahr von einigen Radiostationen gespielt werden. Dabei handelt es sich um einen Mashup aus den 100 relevantesten Popsongs des vergangenen Jahres, die derart zusammengefasst und komprimiert werden, dass der Hörer den Eindruck gewinnt, dass es sich um einen einzelnen Song handelt. Darüber hinaus ist David auch dazu übergegangen, dazu ein passendes Video zu produzieren, welches Musikvideos, wichtige Ereignisse des entsprechenden Jahres sowie aktuelle Memes und Internetclips enthält. Wir sprachen über seine Anfänge als DJ, über das Produzieren und über die deutsche Remix-Kultur. Bevor es losgeht, wie immer hier noch meine DJ-Termine. Wenn du in der Nähe von Mainz bist, am 29. Februar, da spiele ich im Red Cat. Wenn du in der Nähe von Oldenburg bist, da spiele ich am 7.3. im Amadeus. Und wenn du in der Nähe von Köln bist, da spiele ich am 14.3. in der Grid Bar. Und der Vorverkauf für das Übertag-Festival, was ich am 16.5.2020 in Mülheim an der Ruhr veranstalte, startet parallel zur Ankündigung der Künstler am 1. März. Infos und Tickets bekommst du auf www.übertag.de und zwar mit einem echten Ü. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Mashup Germany.
Über Nacht mit
Steve Clash.
Mein Name ist David. Der eine oder andere kennt mich vielleicht mit meinem Projekt Mashup Germany. Ich bin 35 Jahre alt, Medienwissenschaftler und seit 10 Jahren mit dem Projekt Mashup Germany auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Und bei Mashup Germany mache ich Mashups, wie es der Name schon nahelegt. Und da vor allen Dingen Multi-Mashups auf der einen Seite. Unter anderem sind da zum Beispiel so Projekte wie Top of the Pops recht bekannt, so musikalische Jahreszusammenfassung. Und auf der anderen Seite aber auch viel Elektronisches für den Live-Bereich.
Ja, was ein Multi-Mashup ist und diese ganzen Sachen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Dein Wikipedia-Eintrag sagt, dass du in Köln geboren bist und jetzt in Frankfurt lebst. Stimmt das soweit?
Ja, ist nicht mehr ganz aktuell. Also ich bin Kölner mit halbamerikanischen Wurzeln, also habe einen amerikanischen Pass, bin aber in Deutschland groß geworden und lebe mittlerweile in Karlsruhe. Ich war bis vor 3 Jahren in Frankfurt beruflich.
Ah, okay. Und wie lange hast du in Köln gelebt, nach deiner Geburt sozusagen?
Nicht lange tatsächlich, ich glaube 4 oder 5 Jahre und dann bin ich ungefähr 50 Kilometer südlich gezogen und da bin ich dann groß geworden. Südlich von Bonn,
okay. Wie hast du denn deine Jugend verbracht? Also bist du normal zur Schule gegangen und wann war so der Punkt für dich, wann du die Musik für dich entdeckt hast?
Die Musik habe ich tatsächlich sehr, sehr früh für mich entdeckt, solange ich denken kann. Also ich komme auch einfach aus einer, ich sage immer so einer Art Kelly-Familie. Also bei mir haben alle musiziert. Mein Vater, der hat semiprofessionell Akkordeon gespielt, darf man eigentlich keinem erzählen. Und meine Mutter spielt auch verschiedenste Instrumente. Mein Bruder ist Metal-Gitarrist, meine Schwestern begeisterte Keyboarder und Pianisten. Und ich war eher so der Drummer bei uns in der Familie, ist auch das einzige Instrument, was ich tatsächlich wirklich 12 Jahre lang mit Unterricht gelernt habe. Alles andere ist eher so autodidaktisch gewesen. Und ich glaube, im Alter von 5 oder 6 Jahren fing ich an, irgendwie so diese Verbindung zur Musik zu spüren. Das ging recht fies los mit Sachen wie David Hasselhoff und Roy Black und so, also richtig fiese Sachen. Aber in dem Alter ist das, glaube ich, noch verzeihbar. Und hat sich dann so über die Pubertät zu alternativeren Klängen entwickelt. Ich war lange, lange in der ganzen Motown, Soul- und Funk-Szene zu Hause, viel Reggae gemacht und auch gehört, auch viel Gitarrenmusik, jahrelang auch in Bands fabriziert und bin dann darüber peu à peu, so während meiner Schulzeit auf dem Gymnasium, dann ins DJing reingeschlittert.
Und die Musik von David Hasselhoff ist Motown. Hast du die bei deinen Eltern dann irgendwie aus dem Plattenregal genommen oder wie kam der Zugang dazu?
Ja, ganz im Gegenteil. Meine Eltern waren ziemlich entsetzt, als ich da mit David Hasselhoff, das war halt so tatsächlich diese Wendezeit. Also das ist auch einer meiner ersten medialen Erinnerungen, wie ich vom Fernseher sitze und da Leute auf einer Mauer tanzen und ich, meine Mutter erzählt das heute noch gerne, und ich in die Küche renne und zu Mama sage, Mama, die Mauer ist weg. Und meine Mutter wusste überhaupt gar nicht, was ich meinte, und ist dann mitgekommen und war dann halt geschockt, als ich tatsächlich recht behielt mit dieser recht naiven Aussage, weil ich wusste zwar nicht wirklich, was das jetzt gesamtpolitisch bedeutet, war mir aber instinktiv dieser Tragweite dieser Bilder im Klaren. Und darüber bin ich dann an David Hasselhoff gekommen und frag mich nicht, wie ich Roy Black gehört habe und entdeckt habe für mich. Ich weiß nur, meine Mutter fand das entsetzlich. Mein Vater hat das mehr toleriert, weil er selber ja auch Akkordeonmusik gemacht hat. So der war, sag ich mal, auch so ein kleiner Schlager-Nerd. Und dann ist Roy Black irgendwann gestorben, kurze Zeit später, ich weiß gar nicht mehr wann. Entschuldigung, müsste ich nachschauen. Und dann waren die ganzen Damen bei uns in der Nachbarschaft, waren alle so traurig, dass Roy Black tot war, und wollten Musik von ihm haben. Und zu dem Zeitpunkt war tatsächlich alles von Roy Black kurz nach seinem Tod ausverkauft. Und da habe ich dann den Kapitalisten in mir entdeckt und habe extrem überteuert sämtliche Roy Black-Kassetten, die ich hatte, an die Nachbarshausfrauen verkauft. Im Alter von, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Jahren. So die Ecke wird das gewesen sein. Und damit war dann meine Roy Black-Phase beendet. Und meine Mutter hat mich dann an Sachen wie, keine Ahnung, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jackson 5, Diana Ross und an so Sachen dann rangeführt, und dann hat sich mein Musikgeschmack nach und nach verbessert.
Hat sich denn der Kapitalist in dir dann auch noch bis heute durchgesetzt, oder würdest du dich heute eher als Künstler bezeichnen?
Ich bin, also das ist schwierig, weil das sind ja verschiedene Ebenen. Ich glaube, man kann durchaus als ökonomisch denkender Mensch und als Künstler existieren. Also es ist nichts, was sich exkludiert. Ich bin tatsächlich selber ein großer Kapitalismuskritiker, bin auch ein uralter Sozialdemokrat, auch wenn man das heutzutage fast gar nicht mehr sich traut zu sagen, bei dem, was diese Partei da so in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf die Beine gestellt hat. Aber in mir schlägt eigentlich ein sehr soziales Herz. Bin auch, meine Mutter ist Psychologin und hat mich eigentlich von jungen Jahren an sehr sozial erzogen, und dieses Element ist stark in meinem Charakter verwoben. Aber mein Vater wiederum war Geschäftsmann und Unternehmer, und ich glaube tatsächlich, dass da zwei Herzen in meiner Seele schlagen. Ich denke schon, dass ich ökonomisch agiere, aber ich bin niemand, der jemals irgendwie mit Ellbogen durch die Welt gelaufen ist, um einen ökonomischen Vorteil daraus zu erzielen, sondern ich versuche halt mit dem, was ich kann und mit dem, was ich mache, einen Mehrwert zu kreieren. Und wenn der monetär vergütet wird, dann ist das nur angenehm und fair.
Und wie kam denn dann die Entscheidung, dann Schlagzeug als Instrument zu wählen?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe schon, ich erinnere mich an einen Urlaub auf Korsika im Alter von 7, 8 Jahren. Da habe ich mir die ganzen Tupperwaren geklaut, habe ich riesig Ärger bekommen. Da bin ich so ins Versorgungszelt gegangen, wir haben dann ja alle gecampt, und habe mir diese Tupperwaren geklaut, um mir ein Drumset zu bauen. Und während alle anderen Kids am Strand waren, saß ich im überheizten 40-Grad-Zelt und war am Rumdrummen. Und diese Leidenschaft hat dann nicht aufgehört, und ich habe dann so penetrant zu Hause nachgefragt, ob ich nicht Unterricht haben könnte, und habe dann auch tatsächlich lustigerweise tatsächlich dieses Roy Black Geld und alles, was ich in den Jahren danach so, ich habe schon in der Grundschule immer vorm Unterricht beim Bäcker Sachen eingekauft, um die dann an meine Mitschüler teurer zu verkaufen. Also ich hatte tatsächlich, dieser Unternehmergeist war schon früh bei mir vertreten, und dieses ganze Geld habe ich gespart und habe mir dann im Alter von, ich glaube, 12 Jahren für damals, ich glaube, es waren 950 Mark, mein erstes Drumset im Music Store, also ziemlich den letzten Trash, den man sich eigentlich für das Geld halt holen konnte, habe ich mir geholt, und das war dann der Stolz meines Lebens, und so ging das dann los mit den Drums.
Das ist eine interessante Parallele, weil ich tatsächlich auch Schlagzeugunterricht hatte, bevor ich angefangen habe aufzulegen. Allerdings war das so klassisch in der Musikschule, und der oder beziehungsweise die Lehrer, ich musste den irgendwann wechseln, weil ich zu wenig geübt habe. waren sehr darauf aus, dass man halt erstmal so eine klassische Grundausbildung macht und die ganze Zeit mehrere Jahre auf der Snare halt übt, bis man so locker ist, dass man dann am ganzen Drumset spielen darf. Und irgendwann hat mir das einfach nicht gereicht, weil ich die ganze Zeit halt eher so, ja, Rockmusiker sein wollte und nicht irgendwie klassische Schlagzeuger. Und deswegen hat sich das dann irgendwann, hat sich das Interesse daran verloren. Aber hattest du irgendeinen so klassischen Schlagzeugunterricht oder irgendwie so bei einem freien Lehrer und du konntest deine Wünsche äußern, was du musikalisch machen willst?
Ja, das musste ich gar nicht, weil mein Schlagzeuglehrer tatsächlich irgendwie, ich hatte einfach Glück mit meinem Schlagzeuglehrer, aber da will ich auch deinen Schlagzeuglehrer ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, dass gerade an den Drums die klassische Technik, gerade am Anfang, die zu verinnerlichen, also richtige Stockhaltung, richtige Schlagtechnik, dass das derart wichtig ist. Ich meine, es gibt etliche Beispiele von professionellen Schlagzeugern, die drauf pfeifen und uns trotzdem beide in Grund und Boden spielen. Aber ich habe es einfach oft, ich habe dann selber später auch Unterricht gegeben, gemerkt, wenn man da nicht genug Augenmerk drauf gelegt hat und die Kids halt direkt ans große Set gesetzt hat, dann hatte man später oftmals umso mehr Arbeit, weil sich dann gewisse Fehler einfach quasi verinnerlicht wurden. Und die dann wieder rauszubügeln, ist, glaube ich, schwieriger tatsächlich als bei anderen Instrumenten. Piano ist eine ganz gute Parallele. Da ist es auch so, dass da halt einfach die Anschlagtechnik einfach super wichtig ist und die muss halt erstmal sitzen. Ja, aber ich hatte also auch das erste Jahr, glaube ich, nur Patterns auf der Snare. Und bin dann langsam aber sicher, also privat natürlich nicht, da saß ich in meinem Music Store Set und hab irgendwie Doodle Limbo Dance mitgespielt und Hanson Mbop. Dann wurde es vom Seiten meines Schlagzeuglehrers immer anspruchsvoller und dann ging es dann irgendwann Richtung Toto, da die schwereren Sachen, so ich erinnere mich an Child's Anthem, als ich da zum ersten Mal das Drum Pattern, also das den Tom Break spielen konnte, war ich glückselig. Aber das ist jetzt echt Nerd Talk hier unter uns Drummern.
Ja, aber das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, dass man ein bisschen so vereintaucht und nicht nur so ein 2 Minuten Radio Interview führt. Aber kannst du dich auch noch erinnern, als du als Jugendlicher irgendwie die ersten Male so ausgegangen bist und in Clubs gegangen bist und was da für ein Sound lief?
Ja, total. Also ich hatte ein totales Schlüsselerlebnis in Lorette de Mar, da war ich 16, das war ja so, sag ich mal, in dieser Zeit so diese typische Destination für Leute in dem Alter. Das wäre ja heutzutage, wäre das Kroatien. Und da stand ich im, ich weiß gar nicht mehr, Tropics oder Sun Tropics, also einem von den großen Läden, und stand auf der Tanzfläche und da lief irgendwie Daddy DJ, so 90er, 2000er Trance-Zeug, richtig schlecht. Und hatte totalen Endorphinschub und sagte wahrscheinlich auch im angetrunkenen Stadium zu meinen mitfeiernden Mitschülern, Leute, eines Tages werde ich hier stehen und auflegen. Und die haben alle gelacht, weil ich zu dem Zeitpunkt halt irgendwie, ich glaube, erst einmal oder zweimal aufgelegt hatte. Und das auch, kann ich gleich vielleicht erzählen, das aus einer sehr kuriosen Geschichte heraus. Und skurrilerweise sollte sich das Rad dann oder der Kreis dann schließen und irgendwie 8 oder 9 Jahre später habe ich tatsächlich im gleichen Club eine Headliner-Show gespielt und musste dann schmunzeln und habe ein Foto gemacht und das meinen damaligen Kollegen, mit denen ich tatsächlich mit 2 zumindest noch heute sehr guten Kontakt habe und die konnten es dann nicht glauben.
Ja, wie war die Reaktion darauf? Hast du dann geschrieben, ja, habe ich euch doch gesagt? Oder?
Naja, zu dem Zeitpunkt habe ich halt schon ganz andere Bühnen bespielt. Das heißt, die wussten eigentlich, dass ich so als DJ geschafft habe. Deswegen war da jetzt, glaube ich, das Erstaunen nicht groß, aber geschmunzelt haben sie schon. Also als wir uns dann das nächste Mal gesprochen haben, kam dann gleich die Frage, wie sich das denn angefühlt hat. Und ich muss tatsächlich sagen, es fühlte sich alles viel kleiner und dreckiger und schmuddeliger an. Vielleicht, weil es das auch war im Vergleich zu damals, weil, wie gesagt, Lorette ist ziemlich am Arsch. Also wirklich ziemlich am Arsch. Also die Clubs da auch, alles runtergekommen und Soundanlagen, alle total runtergespielt und nicht mehr gepflegt. Alles irgendwie der Boden klebrig und so. Vielleicht war das mit 16 auch so. Ich habe das einfach nicht wahrgenommen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, das wirst du vielleicht aus deinem eigenen Leben, wenn man so den gleichen Ort in unterschiedlichen Phasen seines Lebens nochmal besucht, wie unterschiedlich man das halt auch wahrnimmt.
Ja, absolut. Also gerade was Nachtleben betrifft, wenn man als 16-Jähriger ausgeht, dann ist es alles noch aufregend und dunkel und irgendwie auf eine Art gefährlich, was ja auch den Reiz ausmacht. Aber wenn man das dann beruflich macht und irgendwann noch hinter die Kulissen geschaut hat, dann entzaubert sich das auch so ein bisschen natürlich.
Ja, da absolut.
Sehe ich absolut genauso. Ja, und war das auch du sagtest, als du da in dem Laden standest, hattest du schon 1-2 Mal aufgelegt. Wann war denn das erste Mal der erste Gig oder woher kam, wann und Woher kam der Wunsch, selber aufzulegen?
Der war eigentlich tatsächlich gar nicht wirklich vorhanden. Das war ganz skurril. Ich war, glaube ich, 15 oder 16? 15. Ich war noch nicht 16. So viel steht fest, weil meine Schwester war gerade in der Oberstufe und die hatten irgendwie für den gleichen Tag eine Oberstufenparty geplant und der DJ hat abgesagt, weil er, keine Ahnung, krank war, verletzt war. Das müsste ich lügen. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war die ziemlich panisch und meinte, ey, Bruderherz, wir brauchen irgendwie einen DJ. Und ich weiß auch, dass du da immer so viel mit deinen MP3s da am Computer machst. Und MP3 war da der hottest Shit. Ein Kumpel von mir gab mir tatsächlich ein paar Wochen vorher eine CD. Meinte, hier, pass mal auf, mein Onkel, der arbeitet da in so einem Institut. Jahre später sollte ich rausfinden, dass es halt das besagte Fraunhofer-Institut war. Und die haben da was entwickelt und auf dieser CD sind irgendwie 140 Lieder. Und ich so ein Quatsch, das gibt's halt gar nicht, dass auf einer CD 140 Lieder, also so ein Quatsch, gib das Ding mal her und hab das mit nach Hause genommen und hab mir das auf den Rechner gezogen und konnte es halt nicht glauben. Das klang sogar auch alles noch richtig gut. Das waren wahrscheinlich damals so, ich nehme an, sogar 128er Rips, ja, also furchtbar wahrscheinlich, aber damals habe ich halt gedacht so, wow. Und als meine Schwester mich dann fragte, dachte ich mir, ja, ich hatte da auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, es war, glaube ich, tatsächlich irgend so ein Winamp-DJ-Plugin, was damals gerade rausgekommen war. Und als sie mich dann fragte, ob ich das machen könnte, habe ich gesagt, ja klar. Und dann bin ich mit meinem 17-Zoll Monitor und meinem dicken Tower, als wollte ich zu einer LAN-Party gehen, bin ich auf diese echt trashige Oberstufenparty gegangen und habe mich einfach mitten auf die Tanzfläche, also das hast du keinem erzählt. Ich habe auch letztens in einem anderen Podcast drüber gesprochen und da wollte ich danach eigentlich meine Schwester mal fragen, ob es da noch Fotos von gibt, weil das glaubt einem ja keiner. Und habe mich einfach auf die Tanzfläche mit diesem Computer gesetzt und saß dann da. Also ich saß wirklich, um mich herum waren die Leute am Tanz. Ich saß da auf der Tanzfläche und habe halt irgendwie diese Songs runtergespielt. Und das Problem war von diesen, ich weiß nicht mehr genau, ob es 140, aber so die Ecke, so viele Songs waren es ungefähr. Da war auch ganz viel Zeug dabei, was du nicht spielen konntest. Das heißt, irgendwie, das beschränkte sich dann so auf 30, 40 Songs und der Abend war halt lang. Und ich weiß, an dem Abend lief irgendwie 6 oder 7 Mal Bryan Adams Summer of 69. Und als beim 6. Mal die Leute immer noch mitgegrölt haben, habe ich mir gedacht, boah, das ist ja ganz schön einfach mit dem Auflegen. Und das war so die Initialzündung. Und dann war ich Schülersprecher und wir haben halt von der Schülervertretung her immer viele Veranstaltungen gehabt und dann musste halt auch Musik laufen und dann, ja, habe ich da halt immer irgendwie mit Winamp irgendwas programmiert und dann fing ich irgendwann an, eigene Veranstaltungen zu machen und dann dachte ich mir, komm, den DJ kannst du ja sparen, das machst du jetzt einfach mal selber. So, und dann bin ich über einen Kumpel und dann irgendwann habe ich es dann auch tatsächlich ganz gut hinbekommen, aber mit Auflegen hatte das doch nichts zu tun. Und dann habe ich einen Kumpel kennengelernt, tatsächlich über die LAN-Party-Szene, die ich über meinen Bruder damals so für 2, 3 Jahre ein bisschen drin war. Und der hatte ein richtiges Turntable-Setup. Und der hat mir dann beigebracht, tatsächlich, wie man auflegt. Und dann konnte ich doch die Oldschool-Skill-Technik mir noch im Nachhinein ranerziehen und habe dann tatsächlich noch gelernt, auf Turntables aufzulegen. Und dann war erstmal gar nichts. Dann habe ich Abitur gemacht und bin dann zum anderen Dienst ins Ausland, nach Irland gegangen, habe da mit Obdachlosen gearbeitet, habe da ein bisschen in so einem Club aufgelegt, aber auch habe ich nicht mal Geld für bekommen, ich glaube irgendwie 100 Euro oder so. Und das war echt mehr so just for fun und auch eher so, es war so ein Indie-Rock-Laden zu der Zeit, das war so diese Indie-Welle The Killers und so Anfang der 2000er. So, was gab's denn da alles? Manu Diao und der ganze Kram halt, der ganze Schwedenrock. Hab halt eher so Sachen da aufgelegt und halt auch so ein bisschen Motown. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und hab da im Bundestag gearbeitet und dann später als Casting-Scout und hab da angefangen für eine, ich glaube sogar die größte deutsche DJ-Agentur, also im mobilen Bereich, die ich jetzt hier nicht nennen will, weil das in meinen Augen Gangster sind, habe ich dann für die so Schickimicki-Hochzeiten gemacht. Also wirklich so 5 Sterne, irgendwelche Bundestagsabgeordnete, die im Schloss geheiratet haben. Und da habe ich dann aufgelegt. Und da habe ich dann, glaube ich, das habe ich noch bis ins Grundstudium reingemacht, habe dann da in 2,5 oder 3 Jahren fast 200 Hochzeiten gemacht. Und da habe ich eigentlich erst gelernt, wovon ich heute noch profitiere, nämlich mich aufs Publikum einzustellen und richtige Transitions zu machen und eine Narrativ zu haben im Set. Und das war dann so quasi meine harte Schule.
Gab es denn in der Anfangszeit auch irgendwelche, also was DJs betrifft, irgendwelche Vorbilder für dich, wo du sagtest, so, das finde ich krass, so würde ich gerne auflegen können oder so einen Sound möchte ich gerne auflegen können?
Gar nicht, tatsächlich. Das ist sehr skurril. Ich hatte, meine Vorbilder waren eher im Bereich der Bands und der Sänger und im Bereich der Drummer. Ich hatte zu der ganzen DJ-Szene und skurrilerweise bis heute nie einen großen Bezug. Also ich kenne DJs, die Red Bull Freestyle gewonnen haben und so, und ich finde das alles cool, was die machen, aber das ist nichts, was mich irgendwie tatsächlich total flecht. So, ich bin auch niemand, es gibt ja immer heutzutage so die große Diskussion, Skill versus bewegen sich die Leute, und da reden wir vielleicht ja gleich noch drüber, aber im Jahr 2020 ist es tatsächlich so, durch die Digitalisierung des DJings, dass der Skill des DJs tatsächlich nur noch sekundär ist. Also du kannst die geilsten Skills haben, wenn du es halt nicht schaffst, irgendwie sinnvoll verknüpft aufzulegen und die Leute halt zu halten, dann kannst du halt noch so Scratch-Skills haben an CDJs oder an deinen Timecoded. Das wird ja auch keine Bookings dann bringen.
Nee, das sehe ich vollkommen genauso. Da können wir sehr gerne gleich noch drüber sprechen, weil das auch ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt. Aber ich sag mal, in der Zeit, als ich angefangen habe auszugehen, so weiß ich nicht, Anfang 2000, Ende der 90er, ja, also da hatten die DJs auch noch keine Skills in dem Sinne, da gab es keine großen Turntable-Lists, zumindest nicht in den Clubs, und da ging es dann tatsächlich eher um die Musikauswahl, ja. Und da gab es schon Helden, die ich hatte halt, also gab es schon, also vor allem im elektronischen Bereich.
Zum Beispiel?
Ich fand die Disco Boys sehr gut, ich fand DJ Tonka sehr gut, ja, ich habe mir manchmal auch tatsächlich so Love Raid-Übertragungen, Mayday-Übertragungen angeguckt, weil es da auch sehr inspirierende Leute gab, die halt dann, obwohl man da ja eine sehr große Masse bespielt, dann trotzdem irgendwie so kleine Tricks drauf hatten oder halt auch eine sehr gewagte Musikauswahl drauf hatten, und das hat mich dann immer sehr inspiriert irgendwie.
Also ich bin letztens durch Zufall auf so ein Love Parade Video gestoßen. Ich kann dir nicht mehr sagen, aus welchem Jahr, aber irgendein halt tiefe 90er, so, wo die, glaube ich, das erste Mal eine Million da hatten. Und hab mir da so ein, zwei Sets angehört, auch echt von großen Namen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war erschrocken, wie mies das war. Also da war kein Übergang sauber, also kein einziger. Vielleicht habe ich auch die falschen Sets gehört. Nee, Karl Cox Set, das war richtig geil. Das war das dritte Set. Da habe ich gesagt, okay, lieber Gott, Dankeschön. Die konnten damals doch auflegen. Aber die anderen beiden, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich will auch hier niemanden bezichtigen. Die waren ja auch alle echt damals gut drauf. Aber es war einfach nur grausam. Und das Freakigste war halt einfach, dass die Leute trotzdem komplett eskaliert sind.
Nee, da gab es sicherlich auch sehr schlechte Beispiele. Da gab es ja auch Gerüchte darum, ob da nicht vielleicht bei manchen Leuten ein DAT-Recorder unter dem Pult steht, wo einfach ein Playback läuft und die gar nichts machen. Aber es gab auch positive Beispiele. Also zum Beispiel irgendwie so ein Tom Novi oder Bad Boy Bill, die dann bei einer Mayday, bei einer ausverkauften Mayday halt irgendwie angefangen haben, so Hausplatten zu scratchen oder so. Das war schon, ja, im Vergleich zu den anderen, die gespielt haben, schon einzigartig irgendwie. Aber ich gebe dir recht, da gab es sicherlich auch schlechte Beispiele drunter. Mhm. Nee, aber also da gab es schon für mich Helden irgendwie, also wo ich gedacht habe, ja, das würde ich gerne auch machen. Mhm. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also dieses hat sich sehr stark verändert, und mittlerweile ist Auflegen eine ganz andere Disziplin als früher, also sehe ich. Ja. Aber da können wir gerne gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Du zeichnest dich ja auch hauptsächlich dafür aus, dass du Musik produzierst und Mashups und diese Top-of-the-Pops-Mixe zum Beispiel produzierst. Wann hast du denn damit angefangen? Also mit dem Produzieren an sich?
Ich war dann im Studium irgendwann und habe da in der Stadt, wo ich habe in Siegen studiert. Also ich hatte dann die Medienplanung, Beratung und Entwicklung. Also es war damals so der erste interdisziplinäre Medienstudiengang. Heute würde man sagen, irgendwas mit Medien. Heutzutage gibt es tausende solcher Studiengänge. Damals war das tatsächlich der erste. Und ich hatte dann damals die Wahl, ich war halt noch in Berlin, und hätte dann in Berlin BWL machen können oder diesen ZVS-Platz, wo ich gerade so reingerutscht war, weil die da tatsächlich einen ziemlich krassen NC auf diesen Studienplatz hatten, damals in Siegen, oder halt nach Siegen. Und Berlin hat mich damals, also ich war da schon ein ziemliches Feiertier, trotz meiner Aktivitäten da als Casting-Scout und im Bundestag, und habe dann gespürt quasi, dass ich aus dieser Stadt weg muss, weil ich glaube, die hätte mich sonst aufgefressen, und habe mich dann halt fürs kleine Kaff in Anführungszeichen entschieden. Und da, glaube im zweiten Semester oder so, hatten wir dann vom Studiengang aus eine Party in einem Club, und da habe ich aufgelegt Und der Clubchef, der leider mittlerweile verstorben ist, kam dann zu mir und meinte, du, das war krass, wir hatten hier eigentlich noch nie so eine Stimmung, kannst du dir nicht vorstellen, hier jeden Mittwoch, wir haben immer so 30 Leute hier, das geht so nicht weiter, kannst du hier nicht mittwochs irgendwie Studentenpartys machen? Dann habe ich mir ein Konzept überlegt und habe das Ganze dann unter der Marke Studentenmafia konzeptioniert und das Konzept sah halt vor, in diesem Indie-Club, wo eigentlich nur Gitarrenmusik lief, jede Mittwoch was anderes zu machen. Jede Mittwoch ein anderes Motto und andere Musik. Und dann hatte ich da halt irgendwie so Techno-Leute vor mir stehen und Hip-Hopper. Siegen hat eine große Hip-Hop-Community, aber halt auch besagte Indie-Rocker und musste halt irgendwie die Leute alle da halten und irgendwie so einen Konsens finden. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, die ersten Mashups zu machen, weil ich mir dachte, ja gut, okay, die Leute finden Blur geil und die stehen auf Deichkind, dann spielst du das doch einfach zusammen. So, und so sind dann die ersten Mashups entstanden. Und dann, damals war YouTube gerade neu, das war 2008 so die Ecke. Und dann dachte ich mir, hey, lädst du die Dinger doch mal hoch. Und hab dann ein paar Wochen nicht geguckt. Und ein paar Wochen später gehe ich auf YouTube und hab irgendwie über 1 Million Plays. Was heutzutage nix ist, was damals aber fucking mindblowing war. Also so, ich dachte zuerst, keine Ahnung, das ist irgendwie gehackt worden oder irgendwas, keine Ahnung. Ich dachte einfach, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lädst du einfach mal weiter hoch. Und dann wird das immer krasser. Und nach ein paar Wochen schrieb mich dann ein DJ Morgoth an, der damals schon Mashups veröffentlichte, der heutzutage oder bis heute einer meiner besten Freunde ist. Und der meinte, du, pass mal auf, wir haben hier so eine weltweite Vereinigung, das nennt sich Booty, gegründet von A+D aus San Francisco. Das sind so die Godfather des Themas Mashups, die da seit, ja, ich glaube, fast 15 Jahren Partys in ganz Amerika machen und unter anderem halt auch in Europa. Und dieser DJ Morgoth machte halt die Party in Berlin und meinte, du, pass mal auf, ich finde deine Sachen wirklich geil. Hast du Bock, Resident bei uns in Berlin zu werden, im Cassiopeia auf der Warschauer? Und ich so, ja, klar, mach ich. Und dann bin ich da halt einmal im Monat rüber geflogen, hab halt dann da angefangen. Und dann kam echt eines zum anderen. Dann kam irgendwann die ersten Anfragen. Ey, hier, wir feiern alle diese Mashups total. Willst du nicht bei uns im Club mal spielen? Und dann wurde das größer und größer und größer. Und dann kam irgendwann Top of the Pops 2011. Das war, wie gesagt, meine besagte Jahreszusammenfassung. Das war so die erste, die tatsächlich weltweit viral gegangen ist. Und plötzlich kamen halt irgendwie Anfragen aus Moskau, Albanien, Israel, Brasilien, aus den Staaten. Und dann habe ich angefangen, weltweit zu touren. Und dann war ich da 3 Jahre lang wirklich, also so nach dem Motto, freitags in Moskau, samstags in Rio und am nächsten Freitag in Washington. Und war halt wirklich überall unterwegs und stand da und konnte irgendwie nicht fassen, was da gerade überhaupt passiert. Weil ich mache doch nur ein paar dumme Mashups gemacht. Ja.
Wie war denn dein Zugang quasi da zu der technischen Seite? Also woher hast du gewusst, wie man ein Mashup baut?
Naja, also mit Beats kannte ich mich ja ganz gut aus und also ich konnte damals auch schon ein bisschen produzieren, sodass es auch gereicht hat. Ich habe ja schon auch in meinen frühen Mashups auch immer schon eigene Elemente drin gehabt. Die brauchst du eben manchmal, um eben die beiden Songs, im Idealfall, wenn es halt ein A+B-Mashup ist oder bei Multi-Mashups irgendwie besser verzahnen zu können. Der technische Zugang fiel mir eigentlich relativ leicht, weil ich sehr schnell über diese Booty-Community Zugang bekommen habe zu bestimmten Foren, wo halt entsprechende Stems, also sprich die Einzelspuren der Songs gedealt wurden, also unentgeltlich, wo es A Cappellas gab und Instrumentals, und das ist ja so die Ressource, die du als allererstes brauchst. Hab dann damals auch wirklich tatsächlich hunderte Vinyls aufgekauft von den ganzen alten Beginner-Sachen und ach Gott, das Bo und Schieß mich tot, also die ganzen 90er Hip-Hop-Sachen, weil da halt oft die Hip-Hopper oder die Vinyl-Leute wissen das noch, da waren halt auch immer oder oft die Instrumental, also die Dubs und die A Cappellas auch oftmals mit drauf, und so konnte ich mir dann tatsächlich recht früh schon eine enorme Sammlung an A Cappellas, Instrumentals und Stems zusammen bauen, die ich bis heute pflege, und ich möchte wahrscheinlich behaupten, ich habe wahrscheinlich eine der größten Sammlungen der Welt aus purer Leidenschaft, also wirklich, weil ich da auch großen Spaß dran habe, da seltene Sachen zu finden. Und die deutschen Sachen war dann echt problematisch. Dann kam so, Peter Fox kam dann auf, der hatte dann sein Solo-Album, und da habe ich dann auch alles bunt gemächt und da gab es zum Glück einen Instrumental Release von dem Album, so dass ich mir das ganz gut dann alles rausfiltern konnte durch eine Invertierung der Instrumentalphase.
Und, ja, kannst du das ganz kurz erklären für die Hörer, die nicht wissen, wie das geht?
Naja, du hast das Original eines Songs und du hast nochmal im Idealfall genauso gemastert und gleicher Mixdown die Instrumentalversion des Songs, sprich ohne Stimme. Und dann kannst du, indem du die Frequenz des Instrumentals invertierst und mit dem Original zusammenlegst, quasi alles raus subtrahieren außer dem Vocal. Genau, und das habe ich dann damals gemacht und so kam dann eins zum anderen.
Und welche Software hast du benutzt damals?
Womit habe ich angefangen? Ich glaube tatsächlich, am Anfang habe ich mit Audition gearbeitet, mit Adobe Audition. Damals in der, was war das, glaube ich, die Dreier-Version. Ich habe damals alle ausprobiert. Ableton kam da um die Ecke. Meine ganz, ganz frühen Versuche waren noch auf Cubase, aber da, als ich wirklich so 16, 17, 18 war. Also ich habe so ziemlich jede DAW durch, die es gibt. Bin dann irgendwann auf Logic gewechselt, als ich dann auf generell auch auf Mac gewechselt bin. Habe viele Jahre mit Logic produziert, bis dann irgendwann mein MacBook mal in Reparatur war. Und dann habe ich mir FL, das war so die Zeit von Martin Garrix Animals, wo plötzlich alle nur sagten FL, FL, FL und ich so, was ist, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich dachte immer, es wäre eine Kiddie-Software und habe mir das halt mal angeschaut und mittlerweile produziere ich tatsächlich das meiste im elektronischen Bereich und auch die meisten Originals, die ich ja auch produziere, mit FL und viel aber auch noch, also viel im Mashup-Bereich auch nach wie vor mit Logic.
FL, muss man dazu sagen, hieß früher, glaube ich, Fruity Loops, ne? Und hat genau. Sich dann irgendwann auf die Abkürzung FL runtergekürzt.
Genau.
Und dann hatten wir gerade gesprochen über deine Top-of-the-Pop-Mixe. Kannst du auch noch mal kurz erklären, was das ist, für die, die es nicht wissen?
Naja, das sind musikalische Jahreszusammenfassungen. Also das war zumindest der Ursprungsgedanke. Da habe ich im Jahre 2009 mit angefangen. Eigentlich ziemlich kopiert von DJ Earworm, der das in Amerika damals schon gemacht hat. Das heißt, man nimmt sich die Top 100 kommerziell erfolgreichsten Songs des Jahres und macht daraus einen Song durch radikales Layering und Zusammencutten von Vocals. Damals tatsächlich auch noch mit dem Ansatz, aus den einzelnen Vocal-Snippets irgendwie neue textliche Zusammenhänge zu kreieren. Und das mache ich bis heute, wobei sich das in den letzten Jahren ein bisschen weiterentwickelt hat. Mittlerweile ist es tatsächlich so eine Art generelle Jahresrückblick. Also da ist Musik dann nur noch ein Teil davon, ein Aspekt davon. Ich mache mittlerweile auch die Videos davon selber. Die haben früher immer ein griechischer Mashup-Videoproduzent, der Panos, ein guter Kumpel von mir, gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, du, ich will das irgendwie in einer Hand haben, weil ich auch irgendwann gemerkt habe, so 2014, 2015, also 2011, 12, 13 war es tatsächlich international sehr relevant, was ich da gemacht habe, aber dann fing es halt an, dass es immer mehr Leute gemacht haben und ich merkte, so international juckt das nicht mehr so viele, die Views gingen runter und dann habe ich mir gedacht, weil mich das eh viel mehr interessiert hat, ich gehe mehr so auf den deutschen Blick und habe dann angefangen, mich primär auf die deutschen Top 100 Listen zu konzentrieren und dann auch irgendwann angefangen im Video gesellschaftspolitische Themen und sonstige Ereignisse des Jahres aus deutscher Relevanzperspektive da zu integrieren. Und das Projekt besteht bis heute, ist aber auch tatsächlich primär ein Herzensprojekt. Also es ist auch nichts, womit ich irgendwas verdiene. Generell verdiene ich mit den Mashups selber ja keinen Cent, habe ich auch nie. Da verweigere ich mich auch gegen, weil das sind ja in Anführungszeichen nur transformative Werke. Und da sehe ich halt, sehe ich es halt irgendwie nicht. Selbst der Unternehmer in mir sieht es halt nicht, dass man da jetzt Werbung schalten sollte oder irgendwas monetarisieren sollte, weil es ja im Endeffekt dann doch auf der Arbeit anderer basiert.
Ja, da bin ich zum Beispiel auch ganz deiner Meinung. Also zum einen, leistet man ja nur eine zusätzliche kreative Leistung, indem man die Sachen zusammenstellt, aber man erschafft die ja nicht. Und zum Zweiten finde ich auch immer sehr wichtig, dass man transparent damit umgeht, dass man halt sagt, okay, ich habe mich jetzt an folgenden Dingen bedient und meine Leistung ist jetzt im Grunde, die zusammenzubauen, aber die Werke haben halt andere Leute geschaffen und das Gegenteil sieht man ja manchmal, wenn man sich vielleicht mal bei Beatport in den Top Ten rumtreibt oder bei Juno Download oder so, wo dann irgendein anderer Titel ist und du hörst aber bei der ersten Note schon, welcher Song da gesampelt wurde, wo ich mich auch denke, ja, das ist aber auch nicht richtig, weil das Werk hat ja nicht der Künstler B jetzt erschaffen, sondern der hat ja nur einen Remix oder ein Mashup gemacht. Von da, also da bin ich ganz deiner Meinung.
Ja, ich bin da ambivalent, weil einerseits ist es tatsächlich schon so, dass egal was für ein Werk veröffentlicht wird von Menschen, sich das immer in einer Evolution aus Kulturtechniken, aber auch Kulturinhalten befindet. Das heißt, auch ein Beethoven, sage ich mal, hat nicht die Idee des Orchesters erfunden, hat nicht die Notenskala erfunden, mit der er arbeitet, oder auch ein Produzent, auch ein Medusa oder ein Fischer nutzt nur VSTs, die jemand anderes gemacht hat. Also wir alle sind Teil eines Referenznetzwerkes und im Endeffekt entsteht Neues immer nur dadurch, dass man Existierendes rekombiniert und neu interpretiert. Der tatsächliche Faktor der Neuwertigkeit ist in den allermeisten kulturellen Produktionen im einstelligen Prozentbereich zu finden.
Also natürlich findet ja auch immer eine Weiterentwicklung statt. Mhm. Aber ich rede jetzt, sagen wir mal, von offensichtlichen Remixen, also wo ganz klar ist, also nicht, ich meine jetzt kein Hip-Hop-Sample, ja, wo ich ein Stück von der Platte gesampelt habe und dann einen komplett neuen Beat baue und da was drüber rappe, sondern ich rede jetzt von Madonna Holiday und da habe ich jetzt irgendwie einen Mumbaton-Beat drunter gelegt und dann heißt es aber Holiday von DJ XY. So,
naja, wenn das geklärt ist, ist es ja legitim. Ja,
es also ist so. Wahrscheinlich nicht. Also
ja, das ist ein Riesenproblem auf Beatport tatsächlich. Also nicht nur auf Beatport, das ist wird auf Spotify gerade zu einem Riesenproblem.
Genau, das meine ich. Und das hat auch ein bisschen zugenommen mit der Zeit, habe ich den Eindruck, weil bei so kleinen Verkaufszahlen wie auf Beatport wahrscheinlich die Majors das, also das kann ich nur mutmaßen, aber wahrscheinlich da nicht rangehen, weil es sich einfach finanziell nicht lohnen würde. Aber wie gesagt, ich bin genau deiner Meinung, ich würde solche Werke auch nie verkaufen, sondern immer nur, wenn dann kostenlos anbieten und auch immer transparent machen, was jetzt meine Leistung an der Sache ist und was jetzt andere geschaffen haben.
Ja, absolut. Ich tue mich auch tatsächlich extrem schwer mit so Angeboten wie Crooklyn Clan und auch mit den meisten, so DJ City und Co., diesen ganzen Promopuls, wobei Crooklyn Clan tatsächlich für mich das Paradebeispiel ist für Pervertierung dieses Gedankens. Also die gehen dann irgendwie hin und machen, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie einen kleinen Mombaton-Beat, den sie auch nur aus irgendeinem Sample-Pack rausgezogen haben, legen sie drunter, nennen das Ganze irgendwie da-da-da-da, DJ Mombaton Edit und verkaufen es dann für 3,99 € und verdienen da teilweise auch sechsstellige Summen mit im Jahr, wie ich aus vertraulichen Kreisen weiß. Und das finde ich natürlich problematisch. Ich war vor Jahren mal in einer Kommission des Bundesjustizministeriums unter der schwarz-gelben Regierung, damals unter Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, und wir saßen da im Reichstag in der Ausschusssitzung. Und ich wurde da halt befragt, ich sollte so ein bisschen die Seite der transformativen Werkkreatoren vertreten, und die fragte mich dann,
wird das ja auch so genannt im Bundestag, transformative Werkkreatoren?
Tatsächlich ja, also es ging halt, ich sollte die Seite es ging um transformative Werke, so die Seite habe ich halt, da war halt dann Abmahnanwälte waren da, die Leute, die halt die ganzen Leute abmahnen, die irgendwie die ganzen Jahre BitTorrent und so irgendwelche Filme sich runtergeladen haben, es war so wirklich von allen Bereichen, das hat damals die FDP, obwohl ich eigentlich kein Fan dieser Partei bin, hat das ganz gut tatsächlich organisiert, und es gab dann auch Publikationen, haben dann ein Buch veröffentlicht und so, ist leider nie was draus geworden, weil sich damals die Union gegen gesperrt hat, da irgendwas zu liberalisieren in dem Bereich. Aber die Idee war halt damals tatsächlich transformative Werkschöpfung zu legalisieren. Ist nicht passiert, aber ein anderes Thema. Jedenfalls fragte mich dann unsere damalige Justizministerin mit einem Grinsen in den Augen, nachdem ich dann sagte, dass ich das halt unentgeltlich mache, wovon ich denn dann leben würde. Weil sie hätte doch gehört, dass die ganzen Mashups im Internet verkauft worden wären, weil irgendeiner ihrer Staatssekretäre hat wahrscheinlich recherchiert und dann so Angebote wie Crook & Clan und Co. gefunden. Und das hat dann quasi so die ganze Szene in Verruf gebracht, so nach dem Motto, dass wir nach außen hin auf Samariter machen, aber eigentlich die Dinge halt im Netz illegal oder halt durch die Nutzung von Gesetzeslücken, vor allen Dingen im Ausland, dann halt doch monetarisieren. Und dann durfte ich sie korrigieren und ihr sagen, dass ich das persönlich zumindest nie gemacht habe. Ich gehe sogar so weit, ich habe einen Merchandise-Store auf Mashup Germany, wo alle Einnahmen, die auch nicht groß sind, weil ich das auch nicht bewerbe, dass das so sind, so seit 8-9 Jahren immer so 300-500 Euro im Jahr, die spende ich radikal und mache auch die Spendenquittungen öffentlich, damit die Leute das nachvollziehen können, und ich habe nie Werbung geschaltet, und YouTube, obwohl ich Partnerkanal bin und Werbung schalten könnte, mache ich auch das nicht, einfach um gar nicht erst da auch juristisch einfach oder rechtlich keine Angriffsfläche zu bieten.
Ich hatte mal von irgendeinem Modell gelesen, von irgendeiner Plattform, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, ich weiß auch leider nicht mehr, wie sie heißt, aber da konntest du Remixe und Mashups kaufen und da wurde dann ein Preis angezeigt und dann hat quasi beim Kauf die Software geprüft, ob die Originalsongs, die benutzt wurden, in deiner iTunes-Liste sind oder ob du die schon mal gekauft hast. Und wenn nicht, dann musstest du die halt zusätzlich noch erwerben. Also du musstest sie quasi bei iTunes einmal kaufen. Die Plattform hat nachgeguckt, hast du die Originale, und wenn ja, dann konntest du das kaufen, ja. Und die Differenz hat dann quasi der Remixer bekommen. Wäre das ein Modell, was für dich sinnvoll ist? Also wäre das eine Möglichkeit, sowas zu monetarisieren?
Naja, das Angebot gibt es nicht mehr. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber mir ist das bekannt. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Das ist runtergenommen worden, weil das einfach mit geltendem Recht kollidiert. Das ist eben das Problem. Selbst wenn ich mir sowas vorstellen könnte, ist es nach aktuellem deutschen, aber auch internationalem Urheberrecht einfach verboten. Weil du dennoch, selbst wenn du das so machen würdest, immer noch die Bearbeitungsrechte der Originalurheber missachtest und brichst. Also du hast ja in dem Moment, wo du ein Werk kreierst, egal was das ist, ob das ein Foto ist, ein Text ist oder ein Musikstück, hast du ein Urheberrecht drauf. Das ist ein Persönlichkeitsrecht. Also ich rede jetzt nicht von den Leistungsschutzrechten, die mit der Verwertung des Werkes einhergehen. Und dieses oder Teil dieses Urheberrechts ist nun mal das Bearbeitungs- oder das exklusive Bearbeitungsrecht des Originalurhebers. Der Staat geht davon aus, es ist schützenswürdig, was der Einzelne kreiert. Und deswegen hat er dieses Bearbeitungsrecht da reingeschrieben. Und mit anderen Worten, wenn so eine Plattform jetzt diese Mashups anbietet und selbst die ganzen Originalurheber oder besser die Leistungsverwerter oder die Verwerter der Leistungsrechte da irgendwie monetär berücksichtigt, hat man noch immer nicht das Einverständnis der Urheber, überhaupt das Originalwerk zu bearbeiten. Das heißt, der Rechtsverstoß wäre damit überhaupt gar nicht abgedeckt und würde den nicht mindern.
Entschuldigung, ich meinte jetzt tatsächlich auch gar nicht aus rechtlicher Sicht, das ist nochmal was anderes, sondern einfach, ob du, sagen wir mal, du dürftest jetzt auf einem weißen Blatt Papier Konzepte entwickeln, ja, wie man sowas zukünftig handhabt. Wäre das ein Modell, was für dich funktionieren würde?
Nee, überhaupt nicht. Also wer meine Arbeit verfolgt, der weiß, dass ich mich seit 10 Jahren, wir haben eine Petition laufen mit verschiedenen Professoren von verschiedenen Unis, Recht auf remix.org, wenn ihr euch das mal anschauen wollt und vielleicht auch tatsächlich auch eure Stimme da lassen möchtet. Wir kämpfen seit über 10 Jahren dafür, dass wir eine komplette Liberalisierung des Urheberrechts erfahren, eine Anpassung an die digitalen Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts, was du eigentlich nur durch eine Sache machen kannst, und das ist eine Kulturflatrate. Du brauchst eine Pauschale, wie wir es jetzt schon in Form der Rundfunkgebühren haben. Dieses Modell gehört im Übrigen auch reformiert. Ich bin selber für die Öffentlich-Rechtlichen tätig und kann euch hiermit sagen, die brauchen bei Weitem nicht so viel Geld. Wir brauchen nicht in jedem Bundesland einen eigenen Sender. Das heißt, dieses System könnte man tatsächlich reformieren und Teile des Erlöses daraus oder durch eine zusätzliche pauschale Gebühr, da gibt es auch Berechnungen von verschiedenen VWL-Professoren zu, da reden wir über 5 bis 7 Euro im Monat pro Person, und du könntest halt diese transformativen Werke ohne weiteres abdecken. Das heißt, die Algorithmen sind soweit, ich schaue dir Content-ID-System auf YouTube an, dass du sämtlichen Inhalt, der online hochgeladen wird, entsprechend zurückverfolgen kannst durch einen Backkatalog, was für Inhalte sind da geshared. Man könnte es zu einer rechtlichen Verpflichtung machen, dass jeder, der irgendwas online stellt, sagen muss, was da drin verwendet wurde, sonst ist es illegal. Das heißt, wenn ich ein Mashup hochlade, muss ich von Rechts wegen aus sagen, welche geschützten Werke ich verwendet habe. Das könnte man durch ein zentrales Portal machen. Und der Algorithmus würde entsprechend sich anschauen, wie weit wird das abgefragt im Netz, also wie groß ist die Relevanz davon, und das entsprechend, wie das die aktuellen Rechteverwerter, sprich GEMA und Co., ja ohnehin schon seit Jahren tun, an die Rechteinhaber ausschütten. Das System ist schon vor 10 Jahren entwickelt worden. Damals war es tatsächlich ideologisch und auch technisch seiner Zeit voraus, weil damals gab es einfach nicht die Algorithmen, die sowas abbilden konnten oder umsetzen konnten. Spotify und YouTube zeigen mittlerweile, dass das überhaupt kein Problem mehr wäre.
Aber würdest du dann sagen, die Erlöse würden dann anteilig nach Streamzahlen verteilt? Weil das würde ja auch im Umkehrschluss wieder bedeuten, dann wird ja nicht Qualität gefördert, sondern nur das, was am häufigsten abgespielt wird.
Naja, gut, aber das ist halt die alte Frage. Wie definiert man Qualität? Die Alternative wäre, dass du eine Kommission hast aus Kulturschaffenden, die sehr groß sein müsste und wenig schlafen dürfte, um sämtliche Medieninhalte, also das kannst du nur über Reichweite machen. Das kannst du nur über Reichweite machen. Und ich bin auch tatsächlich jemand, der davon überzeugt ist, dass nicht alles, was Reichweite hat, Qualität hat, aber alles, was keine Reichweite hat, gar keine Reichweite hat, hat in der Regel, nicht pauschal, aber in der Regel keine Qualität. Also ich bin ganz großer Anhänger davon, dass ich sage, Qualität setzt sich durch, egal wo, egal in welcher Branche, auch im Bereich der Musik. Qualität setzt sich immer durch. Das heißt nicht, dass jemand, der in seinem Kämmerchen irgendwie Musik macht, Nummer 1-Hit landet. Aber ich kenne so viele YouTube-Kanäle, die ich entdeckt habe, als sie irgendwie 100, 200 Plays auf ihren Videos hatten. Und ich sagte, boah, ist das geiles Zeug. Warum hat das nicht mehr Reichweite? Und du guckst 2 Jahre später, wenn die Leute bei der Sache bleiben, plötzlich sind diese Kanäle deutlich größer.
Aber was dem entgegensprechen würde, ist beispielsweise die Entwicklung, dass aktuelle Musik teilweise ja auch für die digitalen Gegebenheiten produziert werden, ja, also vielleicht für Spotify, also Songs werden kürzer, der Refrain oder irgendeine Hook wird direkt an den Anfang gestellt, damit ich nach spätestens 6 Sekunden den Hörer erreicht habe und der nicht weiter skippt, ja, nur um die Streamzahlen hoch zu peitschen, damit ich möglichst viel Kohle da rauskriege. Das heißt, die Musik wird teilweise für solche Plattformen produziert, das heißt ja nicht, dass sie dann schlecht sein müssen, aber da ist es dem Künstler ja nicht mehr nur noch wichtig, dass der Song gut wird, sondern auch, dass der auf solchen Plattformen funktioniert.
Das ist erstmal richtig. Zweitens aber auch eine Unterstellung, weil man kann das ja auch von der anderen Seite betrachten. Es wird ja nachgefragt. Also offenbar gibt es einen Markt dafür, der Interesse daran hat, dass ein neuer Release auf Spotify nicht länger als 2:30 ist, dass er mit der Hook anfängt, dass er im Prinzip keine Stellen der Ruhe hat. Offenbar gibt es da ja einen Markt für. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Diskussion. Das hat nämlich mit den Mediennutzungsgewohnheiten der jungen Generation zu tun, die halt einfach durch die Digitalisierung sehr ADHS geschädigt sind. Da erleben wir gerade aber, das ist auch sehr interessant, in der DJ-Szene eine totale Gegenbewegung zu. Also wir haben DJs, die gerade im technoiden Bereich gerade sehr erfolgreich sind, die ihre 5-6 Minuten Edits live spielen und die Leute feiern. Sowas wäre vor, sag ich mal, in Zeiten des EDM-Hypes absolut undenkbar gewesen. Also um aber bei deinem Beispiel mit Spotify zu bleiben, offenbar gibt es ja diesen Markt. Dass da A&R setzen bei den Majors, die da das Ganze in die Testung geben und das einfach wissen, dass du automatisch 20-30% mehr Reichweite kreierst, wenn halt dein Song gewissen Parametern entspricht. Naja, das ist halt einfach so. Aber deswegen mindert es ja nicht die gesellschaftliche Relevanz, wenn wir beim Thema, wie messe ich gesellschaftliche Relevanz bleibe, eben über Reichweite. Wenn das so, und ich lasse jetzt das Thema gefakte Streams außen vor, das ist ein ganz anderer Bereich. Aber offenbar gibt es genug junge Leute, die diese Medieninhalte en masse konsumieren. Und damit ist eine Relevanz da und offenbar auch eine Qualität. Weil für viele Leute hat es eine Qualität, sonst wird es diese Reichweite nicht geben.
Ja, also ich halte die Idee mit dieser Kultur-Flatrate grundsätzlich für sinnvoll. Aber ich würde mir, kann ich nicht jetzt beantworten, weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe, aber vielleicht nochmal überdenken wollen, ob die Abfrage der Anzahl der Streams halt das einzige Kriterium für die Monetarisierung sein sollten. Aber grundsätzlich stimme ich dir da erstmal zu. Aber damit hätte ich, glaube ich, ein Problem, wenn die Streamanzahl das einzige Kriterium ist, nach dem das gemessen wird sozusagen.
Ja, Moment mal, aber das ist ja das Relevante für den Urheberrechtsinhaber. Wenn ich jetzt Urheberrechtsinhaber bin und ich veröffentliche einen Song und dann kommt der Steve daher, macht ein Mashup und das Ding kriegt 20 Millionen Plays und du bietest sogar noch von mir aus einen Free Download aus, dann gehe ich als Urheberrechtsinhaber davon aus, das hat mir monetären Schaden zugefügt, weil du ja mein Werk benutzt hast, um deins zu kreieren. Das heißt, in dem Moment ist das einzig Relevante die Reichweite. Weil selbst wenn du den geilsten Remix aller Zeiten gemacht hast und das Ding hat 13 Views, hab ich als Urheber des Originalwerks keinen Schaden dadurch.
Ah, jetzt verstehe ich dich. Okay, bleiben wir dann.
So meinte ich das.
Also du meintest, der Urheber des Originals wird nach Streams des Remix. Ja, okay. Nee, da stimme ich zu. Nee, ich dachte jetzt die Frage, wie viel bekommt der Remixer für.
Achso, in meinen Augen gar nichts.
Also okay, ich dachte, darum ging's, dass quasi auch der Remixer anteilig, quasi.
Nee, das wäre eine zweite Gesetzesnovellierung, die man bräuchte, wie wir ja das Recht in Deutschland haben zum sogenannten Zwangscover. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Song 1:1 nachspiele, darf ich ihn ohne Einholung der Leistungsrechte oder des Urheberrechtszustimmung kann ich das Ding veröffentlichen, muss halt entsprechend abdrücken an den Originalurheber. Aber das geht in Deutschland. Das gleiche bräuchte man für Remixe. Man müsste jeden Remix, jeden Song dieser Welt legal remixen dürfen über eine Pauschalabgabe. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Song remixe, gehen 50% aller Einnahmen an den Originalurheber. Aber der hat keine Möglichkeit zu sagen, will ich oder will ich nicht. Das ist dieser obskure Gedanke im deutschen Urheberrecht, dass der Künstler eine Deutungshoheit über sein Werk behalten sollte. Und das ist halt spätestens durch die Digitalisierung ist dieses Konzept ad absurdum geführt worden. Eigentlich schon immer. Also es war eigentlich nie zeitgemäß. Aber im Jahre 2020 halt erst recht, weil wenn du die Deutungshoheit über dein Werk behalten möchtest, dann veröffentliche es nicht. Dann mach es und hörst dir in deinem Kämmerchen an. Aber dann darfst du es halt nicht mit der Welt teilen.
Das finde ich auch eine super Lösung. Also wenn es irgendeine zentrale Plattform gibt, wo ich dann angebe, okay, das ist jetzt mein Remix oder mein Mashup, da habe ich folgende Werke benutzt. Pauschal alle Verkäufe gehen, also alle Einnahmen gehen zu 50% an die Künstler, die das Original geschafft haben. Und es muss halt unkompliziert und schnell gehen. Ja, manchmal habe ich einfach einen Remix fertig und dann will ich den, möchte ich den veröffentlichen und dann möchte ich nicht noch 3 Wochen auf irgendwelche Lizenzen oder Genehmigungen warten, sondern einfach hier stelle ich das ein und schicke das ab und fertig. Das wäre halt eine super Lösung. So könnte ich mir das vorstellen.
Absolut. Und damit deinem Beispiel gerade zeigst du, offenbarst du auch das Problem, was wir im Moment haben, nämlich dass im Prinzip die Schaffung von Neuem dadurch komplett behindert wird. Du sagst ja schon, dann weißt du nicht, dauert's und dann weiß man nicht, kriegt man eine Zustimmung oder nicht. Und so, und dieser ganze Prozess, der ist eigentlich total hinderlich, was das Erschaffen von kulturellem Mehrwert angeht.
Ja, absolut. Ich finde das Thema spannend. Ich würde es auch gerne noch weiter vertiefen. Allerdings wollte ich auch noch mal kurz ein bisschen mehr auf die Technik eingehen, die du verwendest, wenn du deine Mashups und vor allen Dingen diese Top of the Pops Mixe machst. Ja, du hattest ja gerade schon angedeutet, was es ist. Also im Grunde ist diese Top of the Pops Sachen, ja, es ist kein DJ-Mix, sondern es ist tatsächlich ja durch dieses Layering im Grunde ein riesig großer Song, der sich quasi aus den Top 100 oder aus den relevanten Songs eines Jahres bedient. Und da liegen ja teilweise dann auch mehrere Stücke übereinander, beziehungsweise irgendwelche Vocals wechseln sich ab. Also ich verlinke das auch mal in den Shownotes. Also das muss man sich, glaube ich, anhören, um zu verstehen, was es genau ist. Kannst du ein bisschen drauf eingehen, wie du an so einem Ding arbeitest? Also du fängst ja irgendwann mal an und machst dir eine Liste wahrscheinlich mit Songs, die da rein sollen. Und wie geht's dann weiter?
Genau, ich gehe im November eines Jahres auf chartsurfer.de und schaue mir da die temporäre Jahresauswertung der erfolgreichsten Songs an. Und da gibt es verschiedene Kriterien für, welcher Song war am längsten Top 10, welcher war am längsten in Top 100 und so weiter. Da gibt es dann Punkte für. Ich habe ja noch einen Mashup-Kanal bei I Love Music, bei einem großen Online-Radio, und die haben mittlerweile auch ihre eigene Auswertung in Zusammenarbeit mit Media Control, die ich jetzt seit letztem Jahr verwende. Und dann habe ich halt so Ende November meine Liste, bleibt natürlich immer noch auf Standby. Das Ding wird meistens so eine Woche vor Weihnachten veröffentlicht und oftmals kommt tatsächlich im Dezember noch so ein Hit um die Ecke oder zwei, die ich dann halt noch reinpacke. Wenn ich meine Liste habe, dann gehe ich erstmal an die Sichtung und an die Ressourcenbeschaffung. Das heißt, ich gucke erstmal, dass ich von allen Songs möglichst viele Einzelspuren ran schaffe, sprich Instrumentals, A Cappellas und im Idealfall sogar auch die Stems, was teilweise gelingt, teilweise nicht. Mittlerweile gibt es zum Glück so tolle Tools wie Splitter, was mir dieses Jahr oder letztes Jahr jetzt bei Top of the Pops 2019 sehr geholfen hat, weil gerade von vielen deutschen Rap-Releases gibt es nichts und die sind auch sehr restriktiv, die Sachen rauszuschicken. Also ich kriege von vielen deutschen Labels und von vielen deutschen Künstlern tatsächlich die Spuren zur Verfügung gestellt, aber so der ganze Deutschrap-Bereich tut sich da sehr schwer. Die rücken die Sachen einfach nicht raus. Das heißt, das wird dann halt über Splitter, also sprich über Machine Learning Algorithmus, wird das dann einfach rausgefiltert. Da kann man recht gut mit arbeiten. Wenn ich dann meine Ressourcen zusammen habe, wird das Ganze...
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber... ja, erstmal, wie aufwendig ist es, die ganzen Sachen anzufragen bei den Labels? Und jetzt mal abgesehen vom Deutschrap, wie bereit sind die dazu? Also profitierst du da auch so ein bisschen von deinem Namen, den du hast, der sich ja über die Jahre auch etabliert hat?
Ja, ich glaube, dass dadurch, dass ich ja zum einen für verschiedene Majors in Deutschland ja auch so arbeite, als Ghost-Produzent, als Videoproduzent, auch als Mesha-Produzent oder Compilation-Artist, egal ob für Universal oder Sony, habe ich da ohnehin ganz gute Connections und das schon viele Jahre. Und viele A&Rs wissen einfach, dass ich eine ganz gutes Tool bin, um gerade auch neue Artists, die vielleicht erst einen Hit gelandet haben oder so, einer breiteren Masse vorzustellen, weil ja mein Kanal doch von einer sehr breiten Zielgruppe, einerseits was Milieuzugehörigkeit, andererseits aber auch was Altersspektrum angeht, gehört wird. Und das ermöglicht es mir seit vielen Jahren, dass ich vieles einfach bekomme und das ist sehr unkompliziert. Also ich habe da, sag ich mal, so meine ein Dutzend Kontakte in Deutschland, und wenn ich merke im Laufe des Jahres, oh, hier deutet sich an, der Song hat Relevanz, oder ich bin der Meinung, ey, das ist ein cooles Ding, damit will ich halt einfach was machen, schicke ich halt einfach eine E-Mail und dann kommt dann entweder zurück, jo, können wir machen, oder nee, will der Artist nicht, oder du, sorry, haben eine vertragliche Sperre drauf, dürfen wir nicht machen, oder mach's, aber sag's keinem, sowas kommt auch ja, mal. Okay. Und dann ist es schon extrem aufwendig, aber nicht so aufwendig, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen würde. Zumal von den 70 oder 80 Songs, die jetzt letztes Jahr drin waren, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, ich glaube, es waren sogar ein paar mehr, waren auch, glaube ich, nur 8 oder 9 von Labels. Alles andere habe ich so bekommen oder mir einfach extrahiert, weil, Entschuldigung, da beschwert sich auch im Endeffekt niemand, gerade nicht bei Top of the Pops, das ist was anderes. Ich habe zum Beispiel mit dem Vermissen, mit dem Juju und an My Canterei Track hatte ich einen Remix gemacht und ein Kumpel von mir ist bei Universal und er schrieb mir dann, ey Dave, sorry, ich weiß, das Ding hat irgendwie schon 500.000 Plays, aber nimm es bitte runter, sonst müssen wir dich striken. So, das will das Management von Juju, will das einfach nicht. Und dann kriege ich das halt in der Regel vorher gesteckt, dass ich dann, wenn es dann mal Probleme gibt, die Sachen einfach runternehme. So konnte ich jetzt meinen neuen YouTube-Kanal, der alte ist ja wegen der Peter Fox-Problematik damals mir von Warner gekickt worden. Die waren da lange Jahre Feinde von mir und haben halt wirklich alles durch die Bank weggestrikt, weil Problematik war damals, wenn man nach Peter Fox gesucht hat, waren halt irgendwie die ersten 6 Ergebnisse Mashups von mir. Da konnte ich es auch fast verstehen und das hat dann halt zur Sperrung meines damals sehr, sehr reichweitenstarken Kanals geführt, was mich sehr traurig gemacht hat, war ein richtiger Dämpfer, weil ich da einfach viele, viele Jahre investiert hatte und war dann jahrelang auf YouTube gar nicht mehr aktiv, was dazu geführt hat, dass sehr viele Fans anfingen, meine Sachen hochzuladen, aber dann teilweise irgendwie in komischen Edits mit komischen Artworks dabei und dass ich dann das Gefühl hatte, Moment mal, jetzt werde ich überhaupt gar nicht mehr richtig repräsentiert. Und dann, ich glaube 2018 habe ich mich entschlossen, doch nochmal einen neuen YouTube-Kanal zu machen und binde seitdem die Labels mehr ein und hatte bisher auch noch keinen einzigen Strike. Habe zwar immer wieder Probleme damit, dass Videos runtergenommen werden oder ich muss sie selber runternehmen, aber bisher zum Glück ohne Strike und konnte mir auch schon wieder ein bisschen Reichweite aufbauen.
Okay, und dann hast du im Grunde die Liste gemacht im November und hast dir die, soweit es geht, die Stems und Spuren besorgt oder extrahiert oder die Originale dir genommen. Wie geht's dann weiter?
Entschuldigung, genau, ich bin gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Nee, genau, wenn ich dann einmal die Ressourcen zusammen habe, was tatsächlich erstmal zeitlich gesehen der größte Aufwand ist, also da hängst du sicherlich so, ja, 40 Arbeitsstunden, 50 Arbeitsstunden musst du da investieren, zumal ich ja gleichzeitig dazu auch immer die Videos brauche, weil ich ja die Videos auch schneide. Und da muss ich dann immer noch gegenprüfen, zu welchem Label gehört das, was haben die für eine Policy auf YouTube mit dem Track aktuell, ist es gerade in der A-Phase der Monetarisierung, dann kannst du davon ausgehen, es wird direkt gesperrt. Das heißt, ich schreibe mir eine Liste, welche Videos kann ich inkludieren, welche nicht, um halt da schon einen Strike oder halt eine Deaktivierung des Videos vorzubeugen. Und dann gehe ich in die eigentliche Produktionsphase. Meistens fange ich damit an, dass ich mir erstmal überlege, unabhängig vom Charterfolg, welcher Song hatte tatsächlich im deutschen Bereich Relevanz dieses Jahr und welcher war von seinem Sound besonders prägnant oder wegweisend oder repräsentativ fürs Jahr. Also jedes Jahr hat immer so ein Feeling und das versuche ich dann halt irgendwie durch die Auswahl der Instrumentals dann erstmal ein bisschen einzukreisen, wobei das dann oft im Nachhinein noch geändert wird, weil wenn du merkst, okay, du hast jetzt hier irgendwie drei coole Instrumente, wo du irgendwie eins draus machen kannst, oder vielleicht ein, zwei Key-Transitions, also Harmonie-Transitions im Laufe des Tracks, was ich mittlerweile fast immer mache. Früher habe ich immer versucht, alles irgendwie in eine Key-Range reinzukriegen, mit dem Ergebnis, dass du halt dann einfach viel pitchen musst und es ist dann einfach nicht schön klang. Und außerdem ist die Musik weitaus heterogener geworden, als es beispielsweise Anfang der 10er Jahre noch der Fall war, wo irgendwie halt alles irgendwie im gleichen Key und auf 128 BPM war, so diese ganze David Guetta, Black Eyed Peas Phase damals, so Katy Perry und Co., Lady Gaga und ne, dieses Zeug halt. Also mittlerweile ist es viel heterogener, du hast viel mehr Rap-Sachen, Trap-Sachen, Future-Bass-Sachen, brauche ich dir ja nicht sagen. Aber ja, und das heißt, wenn ich dann so mein Grundkonzept habe, dann sortiere ich natürlich auch erstmal alles nach Keys und nach Geschwindigkeit. Guck, gibt's Tracks, die irgendwie Key Change drin haben? Gibt es bestimmte Harmonieverläufe, die mich an einen anderen Track in meiner Liste erinnern? Das heißt, du musst diese Songs immer wieder im Original anhören, die A Cappellas dir anhören, weil da klingt's dann häufig ganz anders und du stellst Dinge fest, die du im Original gar nicht hörst. Und dann geht die Wurzelarbeit eigentlich los. Dann schaue ich auch immer, was passt thematisch zusammen, stimmungstechnisch zusammen, wie kann ich neuen Text kreieren oder eine neue Botschaft kreieren aus den Vocals, was mal besser, mal schlechter gelingt. Oftmals wird es auch gar nicht gecheckt von den Kommentaren. Dann hast du 1000 Kommentare und kein einziger von diesen 1000 Kommentaren bemerkt dann irgendwie, dass bestimmte Texte so zusammengelegt wurden, dass da halt irgendwie eine Message hintersteckt oder es wird zumindest nicht kommentiert, da bin ich dann immer wieder erstaunt, dass dann aber irgendwie andere Sachen irgendwie rausgenommen werden und kommentiert werden, die von mir gar nicht so gewollt waren. Das ist immer sehr interessant, wie das Feedback ist. Ja, und dann geht's in die Produktionsphase und dann schließe ich mich im Prinzip so ein, zwei Wochen ein und im Idealfall habe ich dann am Ende dieser zwei Wochen irgendwie einen Track, der auch von Jahr zu Jahr auch länger wird. Dieses Jahr war es zum ersten Mal über 10 Minuten. Also da kann man dann fast schon mehr von einem Mashup-Medley sprechen, als von einem, wie es früher mal war, so 330er Radio-Mashup. Dafür sind es halt aber auch viel mehr Themen und Songs, die mittlerweile drin sind. Und wenn dann das Audio-File fertig ist, dann mache ich mich ans Video und da überlege ich mir dann, da fange ich aber tatsächlich im Januar schon an und schreibe mir dann so eine Liste übers Jahr. Was sind die weltpolitischen Ereignisse, aber auch die nationalen Ereignisse, die maßgeblich waren fürs Jahr und was muss davon irgendwie stattfinden in dem Mashup? Das kann dann sowas sein wie die Wahl von AKK, von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden, kann aber auch sowas sein wie der Release von Red Dead Redemption 2. Also alles, was halt irgendwie eine Relevanz hat. Und da nehme ich dann halt auch so Meme-Themen mit rein, immer mehr und mehr von Jahr zu Jahr, weil das natürlich für die jüngere Generation auch Relevanz hat. Und dann wird das Video produziert und dann bin ich immer froh, wenn ich meinen Release-Termin schaffe, weil das dann auch immer in verschiedenen Radiosendern Premiere feiert und dann warten halt immer viele Leute drauf, dass es fertig wird zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag. Das ist dann halt immer Stress kurz vor Weihnachten und ja, dann ist Top of the Pops rum.
Und um nochmal kurz zu dem Audio-File zurückzugehen, du sagtest ja, die Musik war mal heterogener, aber jetzt ist ja, hast du ja eine sehr breite Range an BPM und so wie viel Tempiwechsel und wie viel Key-Changes hast du dann in dem Song?
Dieses Jahr, also letztes Jahr, muss ich gerade überlegen, waren es, glaube ich, 4 Key-Changes und einige Tempo-Transitions, teilweise auch nur 2 oder 3 BPM innerhalb eines Instrumentals, was man so jetzt beim Hören wahrscheinlich eher so dir und dem Fachpersonal auffallen würde, aber den meisten normalen Rezipienten wahrscheinlich eher nicht. Das war früher halt viel, viel weniger. Also es ist schon sehr viel Kuddelmuddel und ich bin da auch immer, auch im Freundeskreis und auch mit anderen Produzenten gibt es immer große Diskussionen darüber, inwieweit oder was sollte halt priorisiert werden, dass wirklich alles abgebildet ist oder dass das Ding an sich möglichst homogen ist. Und da versuche ich jedes Jahr immer so einen Mittelweg zu finden. Viele beschweren sich darüber, dass halt der Deutschrap auch abgebildet wird seit ein paar Jahren, aber ich kann halt nicht ignorieren, dass 50% der Tracks in den Top 100 Deutschrap-Songs sind, weil ich habe nicht den Anspruch, das ist nicht Top of the Pops, wie der David das cool findet und was er gerne hört, sondern der Anspruch von dem Ding ist tatsächlich ein kommerzielles Abbild zu, also ein Mainstream-Abbild zu liefern, des Zustands von Deutschland in dem jeweiligen Jahr auf der musikalischen und auf der anderen Ebene.
Ja. Ich finde das auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, weil ich habe auch mal eine Zeit lang so Mixe gemacht, wo ich auch am Rechner gebaut, die aber eine Stunde gehen, wo dann auch so 70, 80 Songs drin sind. Und da fand ich es schon super schwierig. Also erstmal sich am Anfang zu überlegen, wann welches Tempo und dann wann welche Songs. Und am Ende war es im Grunde eigentlich eher so ein random, ich ziehe eine Nummer rein, guck, ob es passt. Und da sind manchmal auch sehr schöne Sachen entstanden. Aber dann hast du auch vielleicht einfach mal so 3, 4 Sachen, die überhaupt nicht passen, die du dann wieder rausschmeißt. Also das war eher so Trial and Error bei mir immer. Und aber absolut. Die Dinger, die du machst, sind ja noch viel, viel, viel komprimierter. Und du hast, also ich konnte mich halt auch entscheiden, einfach mal einen Song da nicht zu nehmen, weil es nirgendwo gepasst hat. Aber du bist ja schon irgendwie an diese Top 100 mehr oder weniger gebunden. Und du achtest ja noch drauf, dass du so auf den Key achtest. Also das mache ich natürlich auch. Aber du hast ja dann teilweise 3, 4 Songs, die halt übereinander liegen. Also ich finde das eine super Herausforderung, wie man das überhaupt hinkriegt, dass es am Ende wie ein Guss klingt sozusagen.
Ja, das gelingt halt mal gelingt es nicht. Also es gibt auch in jedem Top of the Pops Passagen, wo ich sage, ach, hätte sie machen müssen, weiß ich nicht. Manchmal gibt's aber auch Passagen, wo ich mich, wenn ich sie dann fertig habe, und dann, das kennst du vielleicht auch, wenn man so eine nächtliche Produktionssession hat und am nächsten Morgen wirst du wach, machst den Kaffee, setzt dich an den Rechner und hörst das nochmal an und dann denkst du dir, ja, das habe ich gestern hinbekommen, wie hast du denn das gemacht? Da muss ich wirklich manchmal nochmal nachgucken, wie ich das hinbekommen habe. Das sind dann die tollen Momente. Die sind rar, aber die passieren auch. Und es gibt aber auch die Momente, wo du irgendwie einen Tag vor Release, einfach wenn du am Video sitzt und eigentlich schon fertig bist und gerade irgendwie nur noch Logo einfügst und merkst, okay, also dieses Vocal, du musst es noch rauskicken. Es passt einfach nicht. Du willst irgendwie, dass es an der Stelle ist, aber es passt einfach nicht. Und ich habe auch immer so eine Gruppe aus Testhörern, die Sachen dann vorher kriegen. Und da kriegst du in der Regel auch ehrliches Feedback. Aber man merkt auch, dass man da selber mit ganz anderen Ohren dran geht als so der normale Hörer, dem das eigentlich alles relativ wurscht ist.
Du hattest ja gesagt, dass du im Grunde diese Sachen nicht monetisierst. Das heißt, wenn solche Radiosender das spielen, dann passiert das auch unentgeltlich? Oder wie funktioniert da die?
Genau.
Okay. Genau. Also du vereinbarst dann nur, dass es stattfindet und du sendest denen die Datei und die spielen sie dann sozusagen.
Richtig, kriege ich keinen Cent für. Also 1Live spielt seit Jahren, Energy und andere, da sehe ich gar nichts für. Und auch ich mache auch hier für I Love Music da, wie gesagt, mein Mashup-Kanal und da war auch viele Jahre immer die Premiere. Seitdem der Fokus so auf dem Video ist, macht das natürlich wenig Sinn. Und auch dafür habe ich jetzt nie immer was extra bekommen. Da kriege ich natürlich schon Geld generell für die Redaktion des Kanals. Aber ansonsten kriege ich von Radiosendern oder auch von 1Live Geld nur für meine sonstigen Aktivitäten. Ich mache da jetzt seit 2 Monaten den Mixwoch bei 1Live, wo ich live on air Mashups produziere, wer, also die, es gibt jeden Mittwoch ein Thema, die Hörer dürfen sich was wünschen zu dem Thema live on air und ich kriege das dann mitgeteilt und muss dann innerhalb von 3 Stunden, effektiv sind es tatsächlich aber nur 2 Stunden, weil ich es auch ein bisschen vorher, früher abgeben muss, ein Mashup machen und das ist auch, das ist eine ziemlich krasse Challenge. Gab es, glaube ich, so im Radio auch noch nie und ist für mich auch was Neues. Als der Vorschlag kam aus der Redaktion, habe ich sofort gesagt, boah Leute, das ist mal was, wirklich was Neues. Da bin ich dabei, weil du weißt, du hast halt jetzt nur diese 2 Stunden und musst irgendwie jetzt noch diese total bekloppten Songs, die gar nichts miteinander zu tun haben, musst du da irgendwie zusammenbringen.
Wie hat das immer gut geklappt oder gab es auch mal so, dass es richtig knapp war am Ende?
Also knapp ist es immer, also meistens letzte Woche habe ich tatsächlich 30 Sekunden vor Abgabe abgegeben. Da ist die E-Mail rausgegangen und der Produzent in Köln kam dann ganz schön ins Schwitzen. Einmal mussten sie dann auch noch einen Ed Sheeran-Song reinhauen, um die Premiere ein paar Minuten zu verzögern, weil es so knapp war. Aber ja, irgendwie bisher hat es tatsächlich immer geklappt und wir hatten auch, als das Konzept entwickelt wurde, überhaupt keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Aber das Feedback ist extrem gut, weil die Radiosender versuchen natürlich irgendwie Content zu kreieren, der im Jetzt stattfindet und der die Leute oder der die Hörerbindung wiederherstellt. Das Riesenproblem vom Radio, dass es halt so zum Sekundärmedium verkommt, weil die Leute, wenn sie überhaupt nur noch serielles Radio hören, das eigentlich nur peripher machen. Anders als früher, wo man wegen einem bestimmten Moderator oder wegen einer bestimmten Sendung, ich sag mal Thomas Gottschalk und Co., irgendwie, also vielleicht unsere Elterngeneration noch das Radio angemacht hat. Die Zeiten sind vorbei. Die Leute haben irgendwie ihre Playlisten auf Spotify. So, das brauche ich, glaube ich, weder dir noch den Hörern hier zu sagen. Das wisst ihr alle selber. Und deswegen sind gerade die Sender, die ein jugendlicheres Publikum ansprechen, wobei Jugendlich hier im Schnitt dann auch schon 30 Jahre alt ist, vehement auf der Suche nach solchen Konzepten. Und da ist es natürlich cool, weil die Dinger werden auch nicht online gestellt, weder von 1Live. Also es wurde von der juristischen Abteilung geklärt und die dürfen es halt einfach nicht und wollen es aber auch nicht, weil das halt eben exklusiver Content on Air sein soll.
Ich bin leider ein bisschen in Eile, aber wir hatten ja am Anfang gesagt, dass wir nochmal ganz kurz über die aktuellen Hörgewohnheiten und das Ausgehverhalten der Leute sprechen. Und da würde mich auch mal deine Beobachtung und deine Meinung nochmal kurz interessieren. Also wie hast du so die Veränderungen im Nachtleben und auch die Veränderungen der Hörgewohnheiten der Leute wahrgenommen?
Also da muss ich immer an einen meiner ersten Gigs denken in einem größeren Club in Norddeutschland, wo der DJ, der vor mir gespielt hat, das war eigentlich damals sogar doch so ein bisschen Indie-Rock-Laden, der dann irgendwie einen Song gespielt hat in einer 5-Minuten-Edit und dann war echt so 10 Sekunden Pause. Und dann hat er den nächsten Song angemacht und die Leute hat's halt echt nicht gejuckt. So, das war jetzt ein Extrembeispiel. Aber ich sag mal, vor 10 Jahren war es tatsächlich so, auch im elektronischen Bereich, dass so ein Intro oder ein Outro mal echt 64 Bars sein konnte. Und ich, der damals ja schon sehr verdichtet da ankam und schon immer sehr verdichtet gespielt hat, weil ich selber auch ein kleiner ADHSler bin, keine Ahnung, oder auch immer selber schnell gelangweilt war auf dem Dancefloor, war einer der ersten in Deutschland, der halt so extrem verdichtet gespielt hat. Und ich habe ganz, ganz viel Schelte und Kritik bekommen, so von der alten A-Riege der DJs, die damals halt noch angesagt waren, die ich halt teilweise dann auch einfach mit dem Style weggefegt habe, weil man da einfach auch nicht gegen ankam. Und das wurde dann, als dann der EDM aufkam, wurde das eigentlich zum neuen Normal. Und heutzutage, egal ob du ins Bootshaus gehst, ins Neuraum oder also egal in welchen Club in Deutschland, da wird verdichtet gespielt. Da wirst du keine Edit hören. Also erstens hörst du nur Edits. Du hörst eigentlich keine oder kaum Originals, sondern jeder DJ baut sich seine Edits. Und du hörst nichts, was länger ist als 3 Minuten. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits hat das mit dem Hörverhalten oder generell mit dem Medienkonsumverhalten der Zielgruppe zu tun. Dass anders als ich, der vielleicht, als er 16, 17, 18 war, in den Club gegangen ist, bin ich da hingegangen, weil ich wusste, der DJ spielt Sachen, die krieg ich sonst nirgendwo. Die krieg ich nur bei, die spielt nur der, wenn ich die hören will und ich gehe dahin, weil er mich musikalisch bildet. Heutzutage ist es so, dass die Leute, auch da bin ich mit Pauschalisierungen vorsichtig, aber sag ich mal, in dem Metier, wo ich stattfinde, dass viele der Leute auf die Festivals und in die Clubs kommen, eigentlich schon mit einem existierenden und feststehenden Erwartungsbild von dem, was sie hören wollen. Das heißt, der DJ ist viel reaktionärer geworden, als er das vor 10 oder 15 Jahren war. Weil die musikalische Geschmacksbildung findet nicht mehr im Club statt, sondern die findet eigentlich primär online statt, sprich auf Spotify und Co. Und das hat natürlich weitreichende Auswirkungen auf die ganze DJ-Branche. Das heißt, man ist eigentlich fast dazu gezwungen, kommerzieller zu spielen, das zu spielen, was die Leute kennen. Nochmal. Das ist eine sehr pauschale Aussage. Es gibt natürlich Clubs, da ist das nicht so. Aber ich sag mal so, im Durchschnittsclub in Deutschland ist es halt einfach so. Die Aufgabe ist viel mehr, und das ist auch der Grund, warum Mashups und auch warum ich mit Mashup Germany nach wie vor, glaube ich, so erfolgreich bin, ist eben das, was diese Erwartungshaltung, die schon existiert bei den Leuten, irgendwie umzumodeln und daraus trotzdem was Neues zu machen. Das heißt, es kommt irgendwie der aktuelle Hit aus den Charts, aber der ist irgendwie nicht so, wie man ihn von Spotify kennt, sondern in einem neuen Gewand. Und das, da dient natürlich die Kulturtechnik des Mashups, ist da sehr, sehr effizient, um das, diesen Effekt zu kreieren.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Also meine Auffassung ist, dass der DJ heute nicht mehr so stark dafür verantwortlich ist, auszusuchen, was gespielt wird. Denn wie du gerade sehr passend gesagt hast, ist die Geschmacksbildung findet woanders statt. Und wenn du dich halt als DJ irgendwie von anderen abheben willst, dann passiert das halt nicht mehr über die besonders gute Musikauswahl, sondern über die Präsentation. Und das findet halt hauptsächlich dann über besonders gute Edits oder Remixe statt. Natürlich auch über besonders gute Mixing-Skills, aber das hattest du ja auch am Anfang angedeutet. Das hat halt auch seine Grenzen. Also es bringt, also ich habe großen Respekt vor Turntablists und Leute, die skillmäßig super sind. Ich kann das nicht, aber ich glaube, das ist auch nur bis zu einem gewissen Grad hilfreich im Club. Und dann kannst du dich halt nur von anderen absetzen, indem du halt die besseren Edits spielst und indem du die besser zusammenmixst. Also die Disziplin ist nicht mehr die Auswahl der Musik, dass die Leute wissen, was sie hören wollen, ja, sondern die Präsentation der Musik.
Absolut. Und der nächste Evolutionsschritt wird sein, das erleben wir jetzt schon seit 1 bis 2 Jahren, dadurch, dass die Algorithmen und die Datenbanken der DJ-Software, der großen 3 DJ-Softwares immer besser werden, ist es so, dass die Vorschlagsfunktion auch immer wichtiger wird, was ein Riesenproblem ist, weil das führt zu einer totalen Homogenisierung der DJ-Sets in den unterschiedlichsten Clubs weltweit. Das heißt, alle spielen das Gleiche, weil die DJ-Software dir sagt, so in 80% der Fälle haben, wenn die Edit lief, DJs den Track danach gespielt. Das heißt, irgendwie dieses Alleinstellungsmerkmal wird jetzt gerade wieder ein bisschen wichtiger, weil das wirklich zu einer Langeweile führt. Gerade so in den Clubs, auf Festivals ist die Problematik nochmal eine andere, dass halt alle die gleichen Hits spielen, maximal in einer anderen Edit. Also wenn du auf die großen Festivals gehst, da hast du letztes Jahr irgendwie 10-mal Medusa und im Jahr davor 10-mal auf der Mainstage Fischer gehört. Und das ist dann schon, ja, ein bisschen tragisch.
Ja, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich selber mich bewusst davor schütze, mich bei solchen Download-Plattformen wie DJ City anzumelden. Also das ist gar kein Diss oder so, das sind tolle Anbieter, aber ich habe halt die Befürchtung, wenn ich da angemeldet bin, dann bin ich zu faul, noch woanders zu suchen. Und dann bin ich bequem und lade mir dann da die neuesten Sachen jede Woche runter. Und dann habe ich aber die gleichen Edits wie alle anderen, die da angemeldet sind. Und deswegen melde ich mich zum Beispiel bewusst da nicht an, um sowas zu vermeiden.
Sehr gute Entscheidung. Also ich sage jedem DJ immer, macht eure eigenen Edits. Die Problematik ist halt immer, viele nutzen natürlich auch ihre Edit-Packs, um sich bekannter zu machen. Und ich mache ja auch einmal im Jahr immer meinen Promo-Mix. Und ich war jetzt letzte Woche auf dem Winterbeats-Festival als Headliner, um 2:30 Uhr habe ich gespielt. Und quasi jeder DJ, der vor mir gespielt hat, hat irgendeine Edit von mir gespielt. Was natürlich erstmal toll war, nur ich kam halt echt so ins Grübeln, ob ich meine Sachen echt überhaupt noch zum Download anbieten soll, weil das langsam echt zum Problem wird, dass halt dann die DJs auch drauf pfeifen, dass du irgendwie gleich selber noch spielst und dann hauen halt alle deine Sachen raus. Ist natürlich einerseits irgendwie auch ein Kompliment. Ist
natürlich auch unprofessionell, wenn man aber sieht, dass derjenige noch auf dem Line-Up steht, dann macht man das eigentlich nicht. Aber
ja. Ja, das ist halt das Problem. Es sind halt nicht meine Originals, es sind halt meine Edits, so, weißt du, und es sind halt auch nur Edits, so, ob jetzt einer irgendwie die eine Hook mit dem Drop irgendwie selber zusammen mixt oder ob er das halt bei mir gesehen hat, wie soll ich das halt auch irgendwie nachweisen? Also ich würde nie dann zu einem hingehen und sagen, ey, das war doch gerade meine Edit, dann sagt er mir wahrscheinlich, nö, das habe ich auch gedacht, dass es gut passt, ich habe das gerade live so gemixt oder so.
Ja,
stimmt. Ja, ne? Also das ist schwieriger als Mashup-Artist, aber das passt schon, ich habe zum Glück genug Sachen.
Ich würde gerne noch stundenlang mit dir weiterquatschen, das ist sehr interessant. Ich muss leider jetzt los. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ich verabschiede mich. Das war das Gespräch mit Mashup Germany. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und falls dir die Folge gefallen hat, verlink uns gerne in deiner Insta-Story. Hinterlass uns auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und erzähl deinen Freunden davon. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 62 mit Lara Likör.
Mir hat das Spaß gemacht zu entscheiden, wozu die Leute tanzen oder was die Leute hören. Also einfach, kontrollieren, das ist vielleicht das falsche Wort, weil es war damals doch noch eher so dieser Wunschmusikcharakter, aber zumindest hatte ich letzten Endes die Entscheidungsgewalt darüber, wozu die Leute jetzt feiern, und konnte damit die Party maßgeblich beeinflussen.
Übernacht mit Steve Clash.